Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schön, dass Sie wieder alle vollzählig versammelt sind. Ja, ist ja auch nicht so richtig das Wetter draußen, wo man unbedingt raus muss, möchte, wenn man nicht muss, um Geschenke zu kaufen oder was auch immer Sie am Samstagvormittag vorhaben. Nehmen Sie mich mit im Kopfhörer, wo auch Sie ein Radioempfang haben oder wo auch immer Sie Radio 1 hören, nehmen Sie uns einfach mit, auch wenn Sie unterwegs sind heute. So, wir versprechen volles Programm, unter anderem, also wirklich interessante Sachen, kann ich Ihnen erzählen, dass in der Antarktis Bernstein gefunden wurde. Warum ist das was Besonderes? Weil Bernstein normalerweise nur da vorkommt, wo es mal sehr warm war. Jetzt weiß man, auch in der Antarktis muss es mal ausgiebige Wälder gegeben haben. Ob die Pinguine damals schon gelebt haben und vielleicht einfach nur in Badehose rumlaufen konnten, anders als heute mit dem dicken Fell, das erfahren wir am Ende dieser Sendung. Es geht um die große Frage, wie unsere Stromversorgung sichergestellt werden kann nach dem Atomausstieg. Da gibt es ja einige, die sagen, wir müssen wieder einsteigen in die Atomkraft. Jetzt gibt es eine Studie dazu, die ganz interessante Erkenntnisse dazu hat. Wir reden gleich in einer halben Stunde über die Himmelsscheibe von Nebra. Die können Sie mal googeln, wenn Sie die noch nie gesehen haben. Ich war tatsächlich mal da, habe mir die angeguckt. Sehr spannend, der quasi Entdecker der Himmelsscheibe wird in einer halben Stunde bei uns sein und uns erzählen, wie er herausgefunden hat, wie die Menschen damals vor etlichen hunderten Jahren diese Scheibe hergestellt haben. Das alles hier auf Radio 1. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Und da gibt es heute zu gewinnen ein Buch namens Menschen in Berlin. Schicksale bekannter und unbekannter Persönlichkeiten aus dem letzten Telefonbuch der alten Reichshauptstadt 1941. Hartmut Jeckel hat es geschrieben. Erschienen ist es im Anaconda Verlag. Dicker Wälzer, wenn Sie das haben wollen, dann bewerben Sie sich jetzt als Teilnehmer, Teilnehmerin beim Scannerspiel. Unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen, Josephine.
Guten Morgen, hallo. Ah,
hallo. Na, geht's gut?
Ja, läuft, alles gut.
Sehr gut. Können wir beim Du bleiben, Josephine?
Na, aber gerne.
Wunderbar. Von wo aus rufst du an?
Aus Forst.
Oh, aus der Lausitz?
Aus der Lausitz, so ist es.
Und dann mach mich mal ein bisschen neidisch. Bitte sag mir, dass man da viel schöner lebt als in Berlin.
Na, aber auf jeden Fall. Also das ist ungelogen, natürlich.
Und warum?
Also man sieht die Sterne des Nächtens, ne? Weil keine Lichtemission. Man hört ausschließlich, man hat ausschließlich Biolärm draußen.
Biolärm, das finde ich gut. Also Vögel.
Hunde, Katzen, Hühner.
Aha. Also Vögel. Aha, ja tatsächlich, so ländlich. Also tatsächlich auch Hühner, tatsächlich bei euch, ja?
Ja, ja, ja.
Super. Und das vor allen Dingen, es kommen berühmte Leute aus Forst, ne?
Bestimmt. Also ich kenne auf jeden Fall einen.
Dietmar Woidke kommt so aus Forst. Genau, der kommt aus Forst. Das ist ja mal schön. Mhm. Josephine, danke, dass du bei uns bist. Du weißt, als erste Anruferin hast du es immer am schwersten, weil du durch drei Fragen durchkommen musst. Mhm. Und gleich die erste ist ganz schön tricky. Da geht es um Tiere. Hier geht's los.
Pferde sind die tödlichsten Tiere Australiens. Ob Spinnen, Schlangen oder Krokodile. In Australien ist ein Tier gefährlicher als das andere. Und trotzdem führt das Pferd die Liste der tödlichsten Tiere an. Das zeigt eine Auswertung der australischen Nationaldatenbank der Jahre 2001 bis 2021. Insgesamt sind Pferde in Australien für ein Drittel der Todesfälle durch Tiere verantwortlich. Stürze sind dabei die häufigste Todesursache.
Für Todesfälle.
Ja, vom Pferd gestürzt. Bist du Reiterin?
Nee, auf keinen Fall.
Die Reiter wissen jetzt wahrscheinlich, wie gefährlich das sein kann.
Ja, aber man stirbt ja nicht immer gleich, oder?
Ja, ich weiß es auch nicht. Also vor allen Dingen weiß ich auch nicht, ob die in Australien sich auch mal an alle Sicherheitsvorschriften halten. Bei uns sieht man ja, wenn man mal Reiter in Brandenburg unterwegs sieht, sind die ja meist schönartig mit Helm unterwegs und allem. Ne?
So ist es, genau. Also ich würde sagen, das stimmt nicht.
Ja, du sagst, das stimmt nicht. Mhm. Josephine sagt, das stimmt nicht. Schade, Josephine.
Okay.
Ja, klingt unglaublich, ist aber wahr. Pferde stehen im Zusammenhang mit tatsächlich 200 Todesopfern in Australien. Ja, gibt es ja auch so ein riesiges Outback, wo Leute tatsächlich dann häufiger auch noch auf Pferden reiten. Und da passiert wohl einiges. Ich könnte mir vorstellen, wenn Pferde von Schlangen erschreckt werden zum Beispiel, dass sie dann durchgehen und dann kann schon mal was passieren. Platz 2 der tödlichen Tiere übrigens, Rinder. Ja.
Also immer einen Helm aufsetzen.
Pass auf, anschließend Platz 3, Hunde. Ja? Und dann kommt erst das Känguru. Platz 4, das für knapp 50 Tote verantwortlich ist, häufig im Kontext von Motorradunfällen. Die können nicht rechtzeitig ausweichen. Aber Schlangen und Spinnen, wollten wir so viel Angst haben? Nee, an Spinnen ist niemand gestorben. Josephine, aber trotzdem schön mit dir. Und du hast es toll in Forst. Danke, dass du bei uns warst.
Gerne, bis dann.
Mach's gut.
Ciao.
Tschüss, tschüss. So, dann haben wir hier, mal gucken, wen wir hier noch haben. Hier haben wir Wiebke. Hallo, Wiebke.
Hallo.
Wiebke, rufst du auch von so weit weg an wie Josephine, ganz aus dem Osten, aus der Lausitz?
Noch viel weiter. Ich rufe aus Aarhus in Dänemark an.
Aus Aarhus in Dänemark. Ja,
ja.
Mensch.
Ich bin Exil-Berlinerin in Dänemark, ja.
Was hat dich nach Dänemark verschlagen?
Ein Job und ich habe es nicht bereut.
Kann ich mir vorstellen. Hast du es auch so schön wie, wie hier die Lausitz?
Also es ist wirklich ziemlich schön hier direkt am Meer, am Kattegat.
Oh.
Das Wetter lässt manchmal ein bisschen mehr zu wünschen übrig.
Aber ist so wahnsinnig teuer Dänemark, ne? Oder im Vergleich zu Deutschland?
Das stimmt, aber man verdient auch ein bisschen besser.
Ah, okay,
hier.
Gut. Also dann, Wiebke, kommt hier Frage Nummer 2. Pass auf.
Schönheitsfilter lassen Menschen dümmer wirken. Ob Instagram, Snapchat oder TikTok. Schönheitsfilter sind inzwischen ganz normal. Eine spanische Studie zeigt jetzt, die Filter verändern nicht nur das Aussehen, sondern auch die Art und Weise, wie wir Menschen wahrnehmen. Personen, die Schönheitsfilter benutzen, werden schnell als dumm abgestempelt. Und nicht nur das, die Personen wirken auch weniger vertrauenswürdig und unglücklich.
Mhm. Also der erste Instinkt sagt ja irgendwie, dass das stimmen könnte.
Mhm.
Weil, ja, ich... Tja, aber warum benutzen so viele Menschen Schönheitsfilter?
Um schöner auszusehen.
Ja, genau. Aber wenn man weiß, dass man dadurch vielleicht auch dümmer wirkt.
Hm.
Ach, ich sag einfach mal, das stimmt.
Ja, und auch da stimmt es nicht. Ja, also die Redaktion war aber wirklich hart mit der Auswahl ihrer Fragen heute. Nein, es Menschen wirken, Achtung, das kann selbst ich kaum glauben, durch Schönheitsfilter intelligenter. Ja,
oh.
Nicht nur das, wir bewerten Menschen durch Schönheitsfilter auch als vertrauenswürdiger, als geselliger und als glücklicher. Wahrscheinlich ist das der Grund für den großen Erfolg der Schönheitsfilter. Ne? Darum macht man das, weil in jeder Hinsicht verbessert das unsere Aussichten. Wiebke, danke fürs Anrufen.
Ja. Kein Problem.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. So, dann schalten wir jetzt hier zu Susanne. Ist das richtig?
Ja, hallo.
Susanne oder Susan?
Nee, Susanne.
Susanne, also okay, Susanne, auch an dich natürlich die Frage, von wo aus rufst du an?
Ich rufe aus Meißen an.
Ach, das wird ja mal besser. Wir erweitern unser Sendegebiet, wo es immer nur geht. Susanne, dritte Frage, hier kommt sie.
Auch Tiere konsumieren bewusst Alkohol. Alkohol ist im Tierreich sehr beliebt. Anders als bei uns Menschen trinken die Tiere ihn aber nicht zum Genuss. Ihnen geht es um die Kalorien. Den Alkohol finden sie in wilden Früchten oder im Nektar von Pflanzen. Der Konsum ist übrigens bei vielen Tierarten verbreitet, zum Beispiel bei Primaten oder bei Mäusen.
Bauchgefühl.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das stimmt.
Dann bleiben wir dabei. Das stimmt nämlich tatsächlich. Die Forscher vermuten, dass Tiere alkoholreiche Nahrung, ja, so gegorene Früchte und sowas, vermutlich bereits seit der Kreidezeit essen. Die haben ihren Stoffwechsel angepasst und können den Alkohol verwerten. Er ist also nicht tödlich oder irgendwie anders giftig für sie, nur in dem Sinne, in dem es sie berauscht macht. Das Forscherteam sagt, Alkohol bietet potenziell auch medizinische Vorteile für die Tiere. Susanne, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar ein wirklich aufregendes Buch über Berliner Persönlichkeiten, die man rausgesucht hat aus dem letzten Telefonbuch der alten Reichshauptstadt 1941, wer da alles so gewohnt hat. Gottfried Benn, ja, Otto Grotewohl, Emil Nolde, Erich Kästner, Ludwig Mies van der Rohe, die alle konnte man anrufen. Die standen im Telefonbuch. Dieses Buch heißt Menschen in Berlin, Schicksale bekannter und unbekannter Persönlichkeiten, rausgekommen im Anaconda Verlag, 400 Seiten, kosten im Buchhandel 10 Euro. Das würde jetzt dir gehören, es sei denn, ich kann es dir nochmal abluchsen mit diesem Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ja, du kannst aufhören, schick mir dir einfach das Buch. Oder du möchtest noch eine Frage, dann hast du am Ende bei der richtigen Antwort Abo und Buch oder beides verloren.
Ich probiere weiterzuspielen.
Hier kommt die vierte Frage.
ChatGPT ist nicht besonders lyrisch. Texte von Sprachmodellen hören sich immer menschlicher an. Doch lyrische Texte bringen die künstliche Intelligenz scheinbar an ihre Grenzen. Das zeigt eine amerikanische Studie. Hier haben Probanden Gedichte von ChatGPT und von berühmten Autoren wie Shakespeare verglichen. Das Ergebnis? Die Teilnehmenden haben die KI-Texte ausnahmslos und sofort entlarvt. Sie fanden die menschlichen Gedichte deutlich schöner.
Das ist hart, ne? Also die Teilnehmenden hier waren übrigens Menschen wie du und ich, das waren keine Lyrikexperten. Ne? Die haben einfach so zugehört und dann haben sie entschieden, oh, das gefällt mir aber gut und das mag ich gar nicht so. Was haben die wohl gesagt? Fanden die tatsächlich die menschlichen Gedichte schöner oder die von ChatGPT?
Schwierig. Ich denke, dass das nicht stimmt.
Mhm. Sagt das Bauchgefühl?
Nein, sagt nicht mein Bauchgefühl, aber mein Kopf sagt es.
Das finde ich gut. In diesem Fall auch mal den Kopf einschalten. Hat geholfen, Susanne. Ja, die Teilnehmer haben tatsächlich die KI-Gedichte schöner gefunden. Auch die Qualität, das Gefühl, die Originalität kamen besser bei denen an. Sie haben auch die KI-Texte und jetzt wird es gruselig eher als menschlich wahrgenommen. So ist es.
Aha, okay, wow.
Susan, vielen Dank fürs Mitspielen, kann ich nur sagen. Schönes Wochenende. Ne?
Ja, ebenso. Danke.
Machst du noch mal schönes Weihnachtsmarkt oder sowas in Meißen? Ist doch eine...
Ja, der Weihnachtsmarkt ist sehr schön, aber da waren wir gestern. Ich wollte heute mit den Kindern Plätzchen backen.
Auch gut. Trinkt man eigentlich in Meißen Glühwein aus Porzellan?
Auch, aber vor allem gibt es gute Winzerglühweine hier in Meißen.
Okay, dann kommen wir mal vorbei. Ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne?
Ja, mache ich.
Schönes Wochenende.
Okay,
tschüss,
danke
tschüss.
Dir. Ja, dir auch. Tschüss.
Waren Sie schon mal in der Arche Nebra? Das kann ich nur empfehlen. Am besten natürlich, wenn das Wetter wieder schöner wird. Die Arche Nebra ist ein Museum für im Prinzip nur ein einziges Ausstellungsstück. Also es gibt mehr dazu sehen, aber es geht vor allen Dingen um die berühmte Himmelsscheibe von Nebra. Die wird genau dort aufbewahrt, wo sie einst von zwei Raubgräbern gefunden wurde, nämlich auf so einem Ackerberg in Sachsen-Anhalt. Der Mann, der die Scheibe ein paar Jahre später einem Hehler-Ehepaar in einer krimireifen Scheinübergabe abgeluchst hat, der hat nun auch herausgefunden, wie die Menschen damals diese Scheibe hergestellt haben. Der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, Professor Dr. Harald Meller, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich war die Scheibe schon besuchen. Ich würde sagen, diese Scheibe ist ein Hit. Ist man sich denn mittlerweile einig, wie alt die ist?
Ja, die Scheibe ist 3600 Jahre alt. Die ist etwa 1700 vor Christus gemacht worden und 1600 vor Christus in den Boden deponiert worden.
3600 Jahre alt. Können Sie noch mal beschreiben, wie die aussieht, was da drauf ist?
Ja, die Himmelsscheibe ist einfach beeindruckend großartig. Sie ist eine grüne Scheibe mit 32 Zentimetern aus Bronze und darauf prangen Sterne aus Gold. Einst waren das 32, jetzt fehlen zwei, weil die später verändert wurde. Darauf ist Sonne oder Mond oder Vollmond und Sichelmond und zwei Horizontbögen. Und es ist so beeindruckend montiert und so schön, dass alle, die die Scheibe sehen, beeindruckt sind.
Ich auch. Aber was ist daran so besonders, dass man um sie herum ein ganzes Museum auf die Wiese gestellt hat?
Ja, aus dieser Zeit haben wir natürlich keine Schriftquellen, aber die Scheibe selbst ist eine verschlüsselte Botschaft. So wie wir eine Scheibe ins All sendeten, auf der praktisch eingraviert ist, was wir wissen, so ist das Wissen der damaligen Zeit mit Pionier damals, so ist das Wissen der damaligen Zeit auf der Scheibe eingeritzt und wir haben sozusagen das wieder entschlüsselt mit Astronomen und anderen Wissenschaftlern. Und da kann man das astronomische Wissen der damaligen Zeit zumindest teilweise fassen.
Also ein Zeittresor sozusagen. Nun haben Sie sich rangemacht, um zu gucken, wie haben die Menschen damals diese Scheibe hergestellt, die ja tatsächlich fast die Größe einer Schallplatte hat. Sie können den Herstellungsprozess jetzt beschreiben, aber wie macht man sowas? Wie findet man das raus?
Ja, indem man schon ganz vor langer Zeit, als die Scheibe zu uns kam, haben wir ein kleines Blöckchen praktisch fast verlustfrei herausgetrennt, ein kleines quadratisches Blöckchen. Das haben wir angeätzt und mit neuen Techniken untersucht. Es gibt inzwischen fantastische Digitalmikroskope und Ähnliches. Und das haben die Kollegen in Magdeburg und der Professor Halle genau untersucht. Und da sieht man dann sozusagen, wie das Kupfer, aus dem die Scheibe besteht und das wenige Zinn, verformt wurde. Und aufgrund des Verformungsgrades kommt dann ein Schmied, das sozusagen nachmachen, die Scheibe nachbilden. Und wenn dann der Verformungsgrad des Kupfers erreicht ist, dann weiß man, genau so oft wurde es geschmiedet, denn die Scheibe wurde immer wieder erwärmt und abgekühlt und währenddessen bei etwa 700 Grad wird es immer wieder geschmiedet und die Zyklen des Schmiedens kann man dann genau nachvollziehen.
Also es gab vor 3600 Jahren schon Erzbergbau, wo halt solche Metalle abgebaut worden sind und es gab Schmiede, die verarbeiten konnten?
Ja, es gab Erzbergbau, das Erz der Scheibe, die Bronze, das Kupfer, das kommt aus dem Mitterbergrevier bei Bischofshofen im Salzburger Land, also von weit her.
Ach, woher weiß man das denn?
Ja, das weiß man durch isotopische Untersuchungen des Kupfers. Und das Zinn kommt aus Cornwall, aus dem River Carnon. Also beides kommt von weit her und wurde bei uns zusammengeführt, hier in Mitteldeutschland.
Und das Gold?
Das Gold, das kommt aus dem River Carnon. Also Gold und Zinn kommen aus dem River Carnon in Cornwall.
Sind denn alle Teile zur gleichen Zeit hergestellt worden oder wurde die Scheibe tatsächlich immer wieder um neue Stücke ergänzt?
Die Scheibe wurde mindestens 100 Jahre immer wieder verändert, weil der Inhalt verändert wurde. Anfangs war es ein astronomisches Instrument, mit dem man einen Lunisolarkalender herstellen konnte, was wir nie erwartet hätten, als einen perfekten Kalender, wie wir ihn praktisch heute benutzen. Und später wurde es ein mythologisches Objekt, also etwas, was der Religion diente. Die Scheibe war eigentlich ein Herrschaftsinstrument für die sehr stark zentristischen, fast absoluten Herrscher der damaligen Zeit.
Wer genau war in dieser Zeit im heutigen Sachsen-Anhalt in der Lage, sowas anzufertigen und vor allen Dingen zu bezahlen? So ganz billig wird das auch nicht gewesen sein.
Es gab in Sachsen-Anhalt in der damaligen Zeit, in der Mitte Deutschlands, sozusagen so etwas wie eine stark hierarchische Gesellschaft. An der Spitze standen Fürsten, von denen wir einige Gräber kennen. Und die hatten weitreichende Verbindungen. Und das Wissen für die Himmelsscheibe kommt wahrscheinlich aus dem Vorderen Orient. Und das können nur Leute mit weitesten Netzwerken, die an der Spitze der Gesellschaft stehen, wenn sie so wollen, Despotien in Mitteleuropa entstehen dort bei uns. Das ist natürlich unerfreulich, aber gleich wissenschaftlich interessant, denn wir leben ja immer noch in stark gegliederten Gesellschaften zum Teil und alles, was dazugehört mit Erzwingungsstab und Armeen und Grenzen und so weiter, das entsteht hier.
Und Sie haben es schon kurz angerissen. Was hat der erste Besitzer wahrscheinlich mit dieser Scheibe gemacht?
Naja, er hat sie benutzt, um nicht zu vergessen, wie man eine Schaltregel benutzt, nicht? Und die Schaltregel wahrscheinlich an seine Erben weiterzugeben.
Eine Schaltregel?
Eine Schaltregel, ja. Man muss ja Mond und Sonnenjahr verschalten, um den richtigen Lunisolarkalender zu kriegen. Und das ist nicht einfach. Da braucht es astronomische Regeln. Die sind auf der Scheibe verzeichnet. Und das ist sozusagen ein Memogramm für diese Regeln und damit gleichzeitig ein Herrschaftsinstrument. Mhm. Wer den Kalender beherrscht, beherrscht die Zeit und der beherrscht die Leute.
Und damit auch die Ernten und so weiter. Und hatte man dann irgendwann dieses astrologische Wissen vergessen oder warum wurde es dann ein religiöses Instrument?
Weil man das astronomische, ist nicht astrologisch, das astronomische Wissen, weil man das astronomische Wissen offenbar entweder vergessen oder ergänzt hat und dann hat man Schiff eingefügt, das man darauf abbildet, das von Westen nach Osten pendelt. pendelt oder von Osten nach Westen, je nachdem. Und das sozusagen den Sonnenlauf zeigt, ähnlich wie in Ägypten, wo man glaubte, dass die Sonne durch ein Schiff transportiert wird. Und diese Mythologie war eine Herrschaftsreligion, eine Herrschaftsmythologie, die man entweder zusätzlich eingeführt hat oder man hat das Wissen vergessen, das können wir nicht sicher sagen.
Also die interessanteste goldene Platte der Welt liegt in der Arche Nebra in Sachsen-Anhalt. Tolles Museum. Und jetzt wissen wir auch...
Ganz kurze Ergänzung. In der Arche Nebra wird alles erklärt und da sieht man Fundort. Die Himmelsscheibe selbst ist im Landesmuseum in Halle.
Ach, da habe ich sie gesehen. Na wunderbar. Dann sage ich nochmal herzlichen Dank an den Landesarchäologen von Sachsen-Anhalt, Professor Dr. Harald Meller. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Dankeschön. Nettes Interview. Wiederhören.
Es gibt so ein paar Dinge, da graut es mir immer, die definieren zu müssen, weil, da bin ich ganz ehrlich, weil ich sie schlicht selbst nicht so ganz verstehe. Ja, dazu gehören, und Sie können jetzt sagen, boah, ist doch ganz easy, aber ich kann es nicht denken, dazu gehören die Blockchain, schwarze Löcher und ganz vorne auf Platz 1 Antimaterie. Um die soll es jetzt gehen, denn an der Uni Düsseldorf, da haben sie erstmals eine Transportbox entwickelt, um Antimaterie von einem Ort zum anderen transportieren zu können. Erklären lassen möchte ich mir das vom Projektleiter selbst, vom Physiker Dr. Christian Smorrer. Herr Smorrer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was war das nochmal, Antimaterie?
Ja, also Antimaterie, das ist wahrscheinlich für uns alle eine sehr exotische Substanz. Deshalb, vielleicht fange ich mal damit an zu sagen, was ist eigentlich Materie, woraus besteht die, aus welchen Elementarteilchen, wenn man sie zerlegt, findet man Protonen, Neutronen und Elektronen. Das sind die Grundbausteine der Materie, die uns umgibt. Und dann gibt es zu diesen Grundbausteinen gibt es sozusagen immer ein Spiegelteilchen mit der entgegengesetzten Ladung. Und das sind dann die Bausteine der Antimaterie.
Ich versuche zu denken, aber wie sieht das denn aus, Antimaterie? Gibt es Sinne, mit denen ich das erfassen kann? Riecht das oder kann man das nur denken?
Also Antimaterie kann man zum Beispiel erzeugen an Beschleunigern. Man braucht sehr viel Energie und dann kann man nach Einstein ist ja Energie und Masse äquivalent. Das heißt, ich kann die Energie dann, wenn ich genug davon habe, in Materie umwandeln. Und das passiert aber immer in einem Paarbildungsprozess. Das heißt, ich erzeuge dann immer ein Teilchen und ein Antiteilchen. Also zum Beispiel ein Proton und ein Antiproton wird dann gleichzeitig erzeugt. Und das ist eine Beobachtung, die ist real, die machen wir an den Beschleunigern. Und das ist aber ganz gegensätzlich zu dem, was unsere Alltagserfahrung ist, weil unser Universum besteht eben nur aus Materie. Ja? Deshalb fragen wir uns eben, wohin diese Antimaterie verschwunden ist. Und das ist sozusagen auch Gegenstand unserer Forschung.
Sie stellen Antimaterie am CERN her, der Europäischen Organisation für Kernforschung, also im weitesten Sinne in der Umgebung des großen Teilchenbeschleunigers. Aber das ist ja nichts, was man irgendwie, also ein Bäcker stellt Brot her, das weiß ich. Ja, aber was ist das genau? Also ich meine, ist das eine Spannung oder wie sieht man das? Was ist das genau, was Sie da herstellen?
Also was wir machen ist, wir haben, also am CERN gibt es ja die großen Beschleunigeranlagen, zum Beispiel den Large Hadron Collider, den LHC. Mhm. Und in den werden Protonstrahlen eingeschossen und das mit sehr hohen Energien. Und wir benutzen dann diesen Protonstrahl in der sogenannten Antimateriefabrik am CERN, um dann eben die Antiprotonen zu erzeugen. Und da macht man eben genau das, was ich eben beschrieben habe. Man schießt diesen Protonstrahl auf eine Folie und dann findet dort dieser Paarbildungsprozess statt. Dann kommen Antiprotonen raus und die kann man dann wieder als Strahl sammeln in einem weiteren Beschleunigerring. Und dann werden die abgebremst und dann kann man sie eben zum Beispiel am Ende in unsere Transportbox packen.
Ja, warum müssen Sie denn Antimaterie überhaupt transportieren? Gibt es am CERN nicht genug Labore für Gastwissenschaftler, dass sie einfach da bleiben kann?
Also wir haben bisher zum Glück nicht so ein großes Problem mit Stellplatz gehabt, aber mittlerweile ist das Labor in der Antimateriefabrik, das ist ziemlich voll. Aber es, für uns ist es ein anderes Problem. Wir beschäftigen uns damit, Protonen und Antiprotonen zu vergleichen. Und dafür machen wir Präzisionsspektroskopie. Das heißt, wir gucken uns die Teilchen sehr genau an und wollen die so genau wie möglich vermessen. Und dann ist es für uns schwierig, wenn wir in dieser Beschleunigeranlage sitzen. Die wird ja natürlich betrieben und da gibt es Radiofrequenzfelder, die uns stören und Magnetfeldfluktuationen und all diese Dinge machen einem Physiker das Messen schwierig.
Aha.
Und deshalb haben wir jetzt eben angefangen, diese Transportbox zu entwickeln, damit wir die Messung an dem Antiproton woanders machen können.
Zum Beispiel in Düsseldorf. Also ich stelle mir das vor wie so eine Katzenbox, speziell für Antimaterie. Aber wie lockt man die Antimaterie da rein?
Ja, also man setzt sich erstmal mit der Box ans Ende von der Beschleunigeranlage. Mhm. Also da gibt es eben diese Antimateriefabrik, wo die Antiprotonen gemacht werden und dann eben abgebremst werden, sodass man sie nachher wirklich zur Ruhe bringt und in der sogenannten Ionenfalle festhalten kann. Ja? Und die Ionenfalle, die hat ein Magnetfeld und weil das Antiproton geladen ist, dreht sich das dann schön im Kreis in dem Magnetfeld. Das nennt man dann die Zyklotronbewegung. Und dann kann ich noch dafür sorgen, dass das Teilchen sich nicht entlang der Magnetfeldlinien aus der Falle bewegt, indem ich eine Spannung anlege in der Mitte, die es anzieht. Und so kann ich dann das Antiproton in die Katzenbox bringen.
Hm. Faszinierend. Und wenn Sie das Ding, haben Sie das schon ausprobiert, das zu transportieren? Funktioniert das schon?
Wir haben im Oktober haben wir einen Versuch gemacht, in dem wir unsere Box mit Protonen gefüllt haben, also dem Materie-Äquivalent vom Antiproton. Und dann haben wir diese, unsere Transportfalle, so nennen wir sie, haben wir dann erstmal mit dem Kran transportiert. Man muss nämlich die Beschleunigeranlage verlassen und verschiedene Hindernisse überwinden. Das geht dann mit dem Kran. Und dann wurde es auf einen LKW geladen. Der LKW ist dann eine Tour auf dem CERN-Gelände gefahren. Das waren etwa 4 Kilometer. Und dann sind wir wieder zurück zum Ausgangsort und haben unsere Falle wieder angeschlossen und in ihren Ausgangszustand zurückgesetzt. Und das war für uns ein wesentlicher Durchbruch, weil wir dann zeigen konnten, dass im Prinzip technisch alles funktioniert, so wie wir es denken für den Antimaterietransport.
Und wenn während des Transports mal was schief geht, tut sich dann durch die Antimaterie ein schwarzes Loch auf und verschlingt die Erde?
Nein, so, also die Transportbox ist vollkommen ungefährlich. Was natürlich passiert, wenn die Antimaterie auf Materie trifft, die löscht sich wieder aus. Also da findet sozusagen die Umkehrreaktion der Paarbildung statt und dann entsteht radioaktive Strahlung. Aber das ist in unserer Falle, da sind so wenige Antiprotonen drin. Also wir machen nachher diese Messung sogar nur mit einzelnen Antiprotonen. Und da bekommen sie wesentlich mehr Strahlung ab, wenn sie einmal mit dem Flugzeug fliegen, als wenn sie sich neben unsere Transportbox stellen würden.
Das sagt der Projektleiter dieses Projektes, bei dem eine Transportbox für Antimaterie erfunden worden ist, der Physiker Dr. Christian Smorrer. Herr Smorrer, danke, dass Sie bei uns waren im Programm der Profis von Radio 1.
Sehr gerne.
Danke
Vielen
Ihnen.
Dank.
Schönes Wochenende.
Ebenso. Tschüss.
Hautkrebs ist oft die Folge übermäßiger UV-Strahlung. Jeder Sonnenbrand erhöht das Risiko. Das gilt längst nicht mehr nur für die Südhalbkugel über Australien etwa, wo das Ozonloch besonders groß ist, sondern auch für Dortmund oder Brüssel. Auch dort haben Forscher nun einen unerwartet starken Anstieg von UV-Strahlung gemessen. Nachzulesen in einer Studie des Physikers Dr. Sebastian Lorenz vom Bundesamt für Strahlenschutz. Herr Lorenz, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr Amt leitet ein UV-Messnetz. Wo ist das und was misst das?
Also das UV-Messnetz ist in ganz Deutschland aktiv. Wir messen da zusammen mit vielen assoziierten Institutionen wie dem Deutschen Wetterdienst oder der Bundesanstalt für Arbeitsschutz oder dem Umweltbundesamt die tatsächliche UV-Strahlung, die am Erdboden ankommt. An über 40 Stationen in ganz Deutschland.
Gemessen wird seit 1997 bereits, aber erst jetzt wurden diese Messungen ausgewertet?
Das ist richtig. Also diese speziellen hochaufgelösten Messungen, die laufen an manchen Stationen seit fast 30 Jahren nun. Es gibt viele natürliche Schwankungen. Von Jahr zu Jahr ändert sich die UV-Strahlung etwas. Aber um so wirklich eine klimarelevante Aussage zu treffen, wie verhalten sich manche Einflussparameter auf die UV-Strahlung? Was gibt es für einen Trend? Da braucht man eben knapp 30 Jahre, um das wirklich von den normalen Schwankungen zu unterscheiden.
Verstehe. Und dann haben Sie die Daten, die Sie hatten, auch noch mit einer weiteren Messstation verglichen, auf demselben Breitengrad wie Dortmund, in Brüssel nämlich. Warum das?
Genau, also in Brüssel, das ist eine der nächstgelegenen Stationen, die ist in einem anderen Messnetz vorhanden, hat den gleichen Breitengrad, aber liegt 230 Kilometer entfernt. Und da wollten wir wissen, sehen wir da ähnliche Ergebnisse? Ist es nur ein regionaler Effekt, was wir vielleicht herausbekommen? Oder kann man das für größere Teile Europas auch sehen?
Erwartet hatten Sie einen nur moderaten Anstieg der UV-Strahlung. Warum eigentlich?
Genau. Bisher sind Projektionen der UV-Strahlungs- oder Simulationen von UV-Strahlung davon ausgegangen, dass man erst im Ende dieses Jahrhunderts zum Beispiel einen Anstieg der UV-Strahlung aufgrund einer Abnahme der Bewölkung bekommt, aufgrund von Klimawandelveränderungen. Und deshalb sind wir auch jetzt nicht von einem größeren Anstieg ausgegangen, zumal auch das Ozon eigentlich, die Ozonschicht eigentlich sich erholen sollte in diesem Zeitraum und auch da nichts Größeres zu erwarten war.
Und dann waren Sie überrascht, dass Sie gesehen haben, der Anstieg liegt deutlich über dem, was Sie gedacht haben. In Dortmund gab es einen Anstieg auf über 10 bis 13, in Brüssel sogar um 20%. Wie erklären Sie sich das?
Ja, also wir haben uns nicht nur die UV-Strahlungsdaten angesehen, sondern wir haben auch dann weitere Parameter angesehen, wie die Globalstrahlung, das ist die UV-Strahlung, sichtbares Licht und Wärmestrahlung der Sonne zusammen. Da gibt es einen ähnlichen Anstieg, wenn wir hier den Trend ausrechnen. Und dann haben wir uns angesehen, die Sonnenscheinstunden oder Sonnenscheindauer. Das ist ein Messparameter, wo das Messgerät nur sieht, ist eine Wolke zwischen Messgerät und Sonne. Und da sehen wir einen deutlich größeren Anstieg als in der UV-Strahlung und in der Globalstrahlung. Und daraus können wir schließen, dass die Bewölkung, die Abnahme der Bewölkung ein Hauptfaktor ist, der zu diesem starken Anstieg der UV-Strahlung führt.
Und was machen Sie jetzt mit diesen Daten? Ist das vor allen Dingen eine Warnung, dass vermutlich leider, wenn die Menschen sich nicht schützen, die Zahl der Hautkrebsfälle zunimmt oder gäbe es auch andere Folgen?
Also sind ein paar Punkte. Wir werden diese Daten natürlich, wie auch nicht nur wir, sondern viele, die sich mit der UV-Strahlung beschäftigen, in allen möglichen Sonnenschutzkonzepten mitverwenden. Wir werden sehen, dass sich die Leute mehr über den UV-Index und die UV-Strahlung informieren. Das ist uns sehr wichtig. Wie hoch ist die? Dann kann ich mich auch entsprechend schützen. UV-Schutz ist ja nicht schwierig. Mhm. Aber wir müssen auch in allen Klimaanpassungsstrategien die UV-Strahlung mehr mitdenken. Und das kann man auch, wenn man zum Beispiel über Hitzeanpassung in den zukünftigen Strategien nachdenkt, dann kann man auch UV mit integrieren. Und deshalb ist auch diese Studie sehr wichtig, die zeigt, die UV-Strahlung steigt jetzt schon an. Und zwar deutlich.
Das hat Dr. Sebastian Lorenz rausgefunden vom Bundesamt für Strahlenschutz. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Gerne.
Falls Sie zu Hause Strom beziehen von einem Ökostromanbieter, dann können Sie sich jetzt einen schlanken Fuß machen. Alle anderen sollten sich fragen, ob Sie eigentlich was dagegen haben, dass Ihr Strom weiter aus Atomkraftwerken kommt oder nicht. Deutschland exportiert nämlich nicht nur Strom nach Frankreich, es importiert auch Strom von dort. Und ein kleiner Teil davon, ich habe gelesen, insgesamt sind das weniger als 2% unserer Nettostromerzeugung, der stammt tatsächlich aus französischen Atomkraftwerken. Ging es auch ganz ohne? Diese Frage beantwortet ESIS, das steht für Energiesysteme der Zukunft, ein Projekt gleich dreier deutscher Wissenschaftsakademien. Dabei auch Dr. Dirk-Uwe Sauer. Er ist Professor für elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Herr Sauer, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Warum ist das eigentlich so, dass wir Strom exportieren und importieren?
Wir haben einen europäischen Strommarkt und letzten Endes kauft jedes Land den Strom immer dort ein, wo er gerade am günstigsten ist. Und das ist entweder aus den eigenen Kraftwerken oder kann eben auch aus dem Ausland sein. Das ist oftmals Windstrom oder Wasserstrom, den wir aus Skandinavien einkaufen. Aber es ist genauso Strom, den wir auch aus Frankreich einkaufen, weil wenn dieser Strom gehandelt wird, wird nicht unterschieden, aus welcher Quelle er letzten Endes kommt. Genauso wie die Franzosen im Übrigen immer wieder auch Strom aus Deutschland kaufen.
Also wenn die Bild-Zeitung berichtet, empört gestern wieder, der Atomstromimport steigt auf einen Rekordhoch, dann ist da was Wahres dran.
Technisch kann das so sein. Im Moment haben die Franzosen ihre Kernkraftwerke relativ zu einem sehr hohen Anteil am Stromnetz. 2022 war das ganz anders. Da gab es weniger als 50% laufende Kraftwerke. Und da ist Frankreich ganz massiv aus Deutschland mit Strom versorgt worden.
Wenn ich das Problem der erneuerbaren Energien richtig sehe, dann ist es ja das, dass sie nicht ständig verfügbar sind. Also wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht, braucht man sogenannte Grundlastkraftwerke. Ist das richtig?
Nein, dafür brauchen wir das, was wir technisch gesehen die Residuallastkraftwerke nennen, also Spitzenlastkraftwerke. Weil Grundlastkraftwerke sind Kraftwerke, die eigentlich von der Struktur her möglichst das ganze Jahr durchlaufen. Wir sagen 7.500 Stunden im Jahr. Das sind Kraftwerke, die sind sehr teuer im Bau, aber der Brennstoff ist sehr günstig. Ja? Klassischerweise in Deutschland waren das früher die Atomkraftwerke und sind es heute noch die Braunkohlekraftwerke. Aber zu dem Ausgleich der fluktuierenden Stromerzeugung aus Wind und Photovoltaik brauchen wir schnell hoch- und runterfahrbare Kraftwerke und das sind Gaskraftwerke. Und über die wird gerade aktuell auch gesprochen, die sogenannte Kraftwerkstrategie, über die man immer wieder hören kann, die richtet sich auf diese Art von Kraftwerken ein, die genau dann, wenn es notwendig ist, hochgefahren werden können, aber eben auch genauso schnell wieder abgestellt werden.
Jetzt haben Sie also eine Studie dazu gemacht. Was ist das Ergebnis? Was ist dabei rausgekommen?
Genau, in dieser Studie haben wir uns jetzt genau angeguckt, ob es nicht doch auch für sogenannte Grundlasttechnologien einen Markt geben könnte, zusammen mit dem Photovoltaik und den Windkraftanlagen. Und im Wesentlichen kann man über vier Kraftwerkstechnologien sprechen. Das sind Atomkraftwerke, also Atomspaltung, mit irgendeiner Perspektive Kernfusionskraftwerke. Das wären Gaskraftwerke, die das sogenannte Carbon Capture and Storage haben. Das heißt, man nimmt den CO2 aus dem Abgasstrom raus und bringt ihn unter die Erde. Oder auch Geothermieanlagen. Das sind alles Technologien, die grundsätzlich diesen Grundlastcharakter haben könnten. Und unsere Frage war eben, macht das überhaupt Sinn in einem System, wo wir jetzt schon im Sommer laufend Überschüsse, zum Beispiel aus der Photovoltaik, haben? Weil in den Zeiten bräuchten wir diese Kraftwerke nicht. Aber von ihrer Charakteristik her müssten die trotzdem laufen.
Also Atomkraftwerke zum Beispiel wären Grundlastkraftwerke, weil man die eben nicht ganz schnell hoch und wieder runterfahren kann. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn gekommen? Ging es ohne?
Ja, wir sehen, dass es ohne geht. Wir haben gesehen, dass es für eine gewisse Kapazität, also wenn man das auf den gesamteuropäischen Raum bezieht, auch für Grundlastkraftwerke trotzdem einen Markt geben könnte. Der führt aber nicht dazu, dass unsere Energieversorgung wirklich wesentlich kostengünstiger wird. Es führt im Wesentlichen dazu, dass es gewisse Verschiebungen, insbesondere was den Import von Wasserstoff angeht. Wenn wir solche Grundlastkraftwerke hätten, die dann auch durchlaufen, auch wenn viel Wind und Sonne da sind, dann würde dieser Strom zu einem guten Teil verwendet werden, um Wasserstoff zu erzeugen. Alternativ reden wir im Moment darüber, diesen Wasserstoff und die Wasserstoffprodukte zu importieren. Und da könnte man einen gewissen Anteil nach hier verschieben, aber es sind relativ kleine Verschiebungen, die sich überhaupt nur ergeben dadurch.
Mhm. Aber Stromimporte würden wir weiter brauchen?
Stromimporte werden wir einfach aus wirtschaftlichen Gründen versuchen immer zu machen, weil es ist total sinnvoll, über die deutschen Grenzen hinweg Strom zu handeln. Alleine schon, weil der Wind unterschiedlich weht in verschiedenen Ländern, weil eben die Länder über verschiedene Kraftwerke verfügen. Einfaches Beispiel, zum Beispiel Norwegen hat ganz viel Wasserkraft. Wenn wir Überschüsse aus Wind und Photovoltaik haben, dann liefern wir Strom nach Norwegen. Die brauchen in der Zeit ihre Wasserkraftwerke nicht zu betreiben. Importieren also Strom von hier und wenn uns der Strom fehlt, dann lassen die ihre Wasserkraftwerke mit höherer Leistung laufen und versorgen uns dann ein Stück mit daraus. Das ist die Art und Weise, wie man die günstigstmöglichste Energieversorgung hinbekommt. Also der Handel über die Grenzen hinweg ist absolut gewollt und wird auch noch weiter ausgebaut.
So, wenn also unsere Versorgungssicherheit allein durch die Residualkraftwerke gesichert sein könnte, also durch das, was heute mit Gas betrieben wird, machen wir uns da nicht auf andere Art und Weise abhängig von Gaslieferanten?
Nur zwischenzeitlich. Also wir haben natürlich diese Abhängigkeiten weiterhin, das ist keine Frage. Aber diese Gaskraftwerke für diese Residuallastkraftwerke, die sollen dann ja auf Wasserstoff umgestellt werden. Das heißt, diese neuen Kraftwerke werden so gebaut, dass sie Hydrogen ready sind, also Wasserstoff aufnehmen können. Das heißt, so ab 2035 werden wir dann sehen, dass wir diese Kraftwerke immer mehr verstärkt eben nicht mehr mit Erdgas, sondern mit Wasserstoff versorgen. Und dieser Wasserstoff gerade für diese Kraftwerke, der wird größtenteils wahrscheinlich auch in Deutschland erzeugt. Eben gerade im Sommer bei hohen Photovoltaiküberschüssen nehmen wir die, erzeugen Wasserstoff, packen den in Salzkavernen, wo er sehr günstig gespeichert werden kann und können ihn dann zu anderen Jahreszeiten dann problemlos wieder verwenden.
Sagt Dr. Dirk-Uwe Sauer, er ist Professor für elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Herr Sauer, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, vielen Dank. Einen schönen Tag.
Bernstein ist gar kein Stein. Überraschung. Na, wussten Sie natürlich. Bernstein ist uraltes, fossiles Baumharz. Vor Jahrmillionen aus Pflanzen ausgeblutet, wie es heißt, und dann erhärtet. Das Gold des Meeres können Sie heute noch finden an der Ostsee, besonders häufig auf dem Darß. Für Wissenschaftler sind besonders die Einschlüsse im Bernstein spannend, denn das Harz konserviert Insekten, Samen oder Sporen über Millionen von Jahren perfekt. Jetzt haben Forscher erstmals Bernstein in der Antarktis gefunden. Was das für Schlüsse zulässt über den sechsten Kontinent, das kann uns der Finder selbst sagen. Der Meeresgeologe vom Alfred-Wegener-Institut, Dr. Johann Philipp Klages. Herr Klages, guten Tag.
Ja, moin, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Gefunden wurde der Bernstein in einem Bohrkern, entnommen bereits 2017 auf dem Forschungsschiff Polarstern. 7 Jahre danach jetzt die Auswertung. Warum dauert das so lange?
Ja, genau. Wir haben aber eigentlich 2020 schon ein Paper veröffentlicht über genau den gleichen Kern und da haben wir schon sehr viel über diesen Wald herausgefunden, aber hatten eben noch nicht die direkten Hinterlassenschaften dieser vermutlichen Bäume, die da gewachsen sind und die hat uns jetzt eben dieser Bernsteinfund beschert.
Wie alt ist denn der Bernstein, den Sie da gefunden haben?
Der ist so ziemlich genau 90 Millionen Jahre alt. Wir schätzen so zwischen 92 und 83 Millionen Jahre vor heute.
Das soll ja eine interessante Zeit gewesen sein auf der Erde, ne? Vor 90 Millionen Jahren, da war die globale Erwärmung gerade auf einem Höhepunkt angekommen. Es war sehr heiß auf der Erde. Ich vermute mal, die Vorfahren der Pinguine brauchten kein Fell. Die hatten es schön kuschelig. Aber warum war es damals eigentlich so warm? Weiß man das?
Ja, das weiß man ziemlich genau, weil damals der Vulkanismus auf der Erde sehr stark war, sehr viel stärker als heute war. Es war die finale Aufbruchsphase dieses riesengroßen Südkontinents, den wir Gondwana nennen. Und die Kontinentalplatten haben sich sehr stark und sehr schnell bewegt, was dann mit sehr starkem Vulkanismus auch einhergegangen ist. Und das war eben dann der Lieferant für dieses CO2 in der Atmosphäre. 4 bis 6 Mal höher, als es vor dem Industriezeitalter jetzt heute der Fall war.
Also wie in einem ungelüfteten Schlafzimmer ungefähr.
Genau so. Also wenn Sie die Fenster in Ihrem Schlafzimmer geschlossen lassen und dann morgens aufwachen, haben Sie so ungefähr 1500 ppm in Ihrem Schlafzimmer, kriegen vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen, sind müde und das war genau der Zustand der Atmosphäre.
Und was belegt nun dieser Bernsteinfund?
Durch diesen Bernsteinfund haben wir ein ganz besonderes Fenster in diese sehr besondere Umwelt, die dort unten geherrscht haben muss. Und nochmal, wenn wir 90 Millionen Jahre zurückgehen, sind wir damals nur 900 Kilometer vom Südpol entfernt. Also sehr viel näher, als die Bohrstelle heute ist, durch die Kontinentaldrift eben verdriftet. Und durch diesen Bernsteinfund und seine Einschlüsse, die wir auch gefunden haben, können wir jetzt sagen, dass es dort auf jeden Fall große harzproduzierende Bäume gegeben haben muss. Das haben uns die Daten bisher so klar noch nicht sagen können. Und wir haben eben auch Überreste, sehr gut erhaltene Überreste der Baumrinde finden können, die wir jetzt in der Folge, in den nächsten Monaten noch sehr viel genauer untersuchen möchten.
Und warum konnte man das nicht allein an den Pflanzenfasern im Bohrkern feststellen, über die Sie ja schon 2020 geschrieben haben?
Genau, leider sind diese sehr gut erhaltenen, von ihrer Form her sehr gut erhaltenen Wurzelreste schon unglaublich gewesen, ein unglaubliches Indiz, dass da eben höhere Pflanzen gewachsen sein müssen. Aber sie waren eben schon so weit verändert, also wir nennen das Inkohlungsprozess, also schon so im Werdungsprozess in die Kohle rein, dass nicht mehr viel von ihren Zellen überliefert worden ist. Das heißt, wir konnten dadurch nicht genau sagen, welches Pflänzchen denn diese Wurzeln da gebildet haben muss. Und auch eben Pollen und Sporen können sehr weit in der Atmosphäre transportiert werden und können eben auch von woanders hergekommen sein. Und deswegen ist dieser Bernstein, der sich eben genau dort vor Ort abgelagert haben muss, der sagt uns eben jetzt sehr viel genauer, welche Pflanzen genau an dieser Stelle gewachsen sein müssen.
Und die Kohlereste sagen Ihnen, es hat gebrannt in der Antarktis damals.
Genau, wir haben jetzt erste Beweise, seitdem wir da eben sehr viel genauer in diese kleine Ablagerungsschicht gucken. Das sind nur 5 Zentimeter von diesem gesamten 3 Meter langen Kern. Die zeigen uns auch, dass wir dort Holzkohlepartikel sehen und das sind erste Anzeichen dafür, dass es wahrscheinlich gebrannt haben muss und das ist eben auch wahrscheinlich, denn Harzproduktion an Bäumen passiert eben häufig dann, wenn der Baum verletzt ist, wenn der Baum eine Brandmarke zum Beispiel hat und durch das Harz diese verschließen möchte, um nicht weiter eben leiden zu müssen.
Wenn ich mich an die Romane von Michael Crichton und die Filme richtig erinnere, Jurassic Park, dann meine ich, die haben doch damals die Dinosaurier aus der DNA von Dinosauriern sozusagen wiederbelebt, die im Bernstein eingeschlossen war.
Genau, richtig.
Also das glauben wir jetzt mal nicht, aber was können Sie machen mit dem, was da im Bernstein drin ist?
Also was wir jetzt zurzeit machen, ist, dass wir ganz bestimmte Lichtpulse durch Laser durch diese Bernsteinfragmente durchschicken und je nach Baum, der dieses Harz damals produziert hat, ist dieses Muster, was auf der anderen Seite erscheint, wir nennen das ein Absorptionsspektrum, ganz spezifisch. Und dadurch können wir erstmal hoffentlich sagen, welcher Baum dieses Harz, was wir gefunden haben, damals gebildet haben muss. Dadurch können wir dann sehr viel mehr sagen über die Größe dieser Bäume, über die Struktur des Waldes zu der Zeit. Aber, und das haben wir auch vor, dass wir eben wirklich auch nach DNA gucken wollen. Das ist gar nicht so abwegig. Ja, das haben wir tatsächlich vor, weil diese Sedimente es eventuell sogar wirklich hergeben. Nur muss man wissen, dass DNA sich relativ schnell zersetzt und das bisher älteste, der bisher älteste Fund von DNA ist ungefähr 2 Millionen Jahre nur alt.
Bernstein in der Antarktis, beschrieben vom Meeresgeologen vom Alfred-Wegener-Institut von Dr. Johann Philipp Klages bei den Profis auf Radio 1. Herr Klages, war mir ein Vergnügen. Vielen Dank und Ihnen ein schönes Wochenende.
Ja, ich danke Ihnen und einen schönen zweiten Advent.
Danke, danke Ihnen auch.
Radio 1. Nur für Erwachsene.